Hast du alles gesehen, was es gibt?
Oh ja.
Nee, ich habe noch nicht alles gesehen. Deswegen ist ja mein Ziel 300 Jahre. Ich feiere nur noch Doppelneugeburtstag, 100., 200., 300. Und es gibt so viel zu sehen auf der Welt, das kann ich nicht in 70, 80, 90 oder 100 Jahren schaffen. Außer muss ich ja weich sein, jetzt zu sterben. Nee, da habe ich keine Zeit für so einen Quatsch.
Heute macht die Grauzone mal einen Betriebsausflug, damit mal wieder ein bisschen Pep in unsere Beziehung kommt. Wir sind im Club de Sart, einem der ältesten SM-Clubs Europas, sagt das Internet. Der Welt, sagt der Mann, mit dem wir heute verabredet sind. Wir sind umgeben von vielen Käfigen. So Spreitsachen gibt es hier, Nagelkissen, Geräte, auf die man sich spannen lassen kann. Einfach alles, was schmerzt oder im sexuellen Kontext, ich sag mal, ungewöhnlich ist. Die lebende Toilette zum Beispiel. Ich habe sie schon gesehen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und inmitten dieses Heideparks der Fetischisten treffen wir jemanden. Ich weiß nicht, wie sagt man den Wirt? Wahrscheinlich eher nicht. Er hat auf jeden Fall einen Schlüssel. Es ist vielleicht die einzige echte Legende, die St. Pauli gerade hat. Sein Gesicht ist eine Marke. Dunkler Teint, Pilotenbrille, Schnurrbart, Anzug. Er ist Ex-Boxer, er ist Moderator, Geschäftsmann, er ist Autolover, Clubbetreiber. Und man sagt, er hätte den schmerzhaftesten Händedruck der Stadt. Wir freuen uns auf Kalle Schwensen.
Ich finde es sensationell, dass wir hier sind.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich finde das toll, denn hier, dass ihr mich eingeladen habt. Und wenn der Meister Carlo ruft, dann steht man natürlich parat. Das ist aber logisch. Ne? Ich meine, ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber Carlo hat mich schon seit meiner frühesten Jugend begleitet mit Radio. Das war der Erste, der denn wirklich hier in Deutschland den Radio revolutioniert hat. Weil diese Karlauer, dieses Ding, früher waren sie also so wie ein Nachrichtensprecher bei der Tagesschau aussah, so haben die im Radio gesprochen. Steif mit Krawatte. Und Carlo hat alles über den Haufen geworfen. Und deshalb ist er einfach eine lebende Legende.
Hier sitzen zwei Legenden.
Bitte?
Hier sitzen zwei Legenden.
Naja, ich habe links ja nur einen Arm.
Moment, okay, soll ich das bestätigen? Ja, hier sitzen zwei Legenden.
Steffi, ich möchte zunächst mal von dir eins wissen. Karl-Heinz Schwensen hat sich eben im Folgenden, nur Kalle genannt, Kalle hat sich eben die Mühe gegeben oder die Zeit genommen, dich einzuführen hier, einzuführen passt, nicht so ganz, aber dich jetzt mal umzuführen hier im Club de Sart.
Genau, der Club de Sart.
Ist das nicht was Wahnsinniges?
Also ich erkläre mal kurz, was das ist. Das ist quasi auf der Wasserseite St. Paulis gelegen, der Club de Sart, in einer eher unscheinbaren Seitenstraße.
Erichstraße 41.
So, genau, in der Erichstraße 41, falls Sie mal rumkommen. Und das ist ein Kabarett, habe ich gelernt, weil sonst dürfte es keinen Live-Sex geben.
Ja. Also man muss dazu sagen, es gibt auch jetzt keinen Live-Sex mehr.
Aktuell sowieso.
Sondern es war einfach früher auf St. Pauli, das hat davon gelebt, dass auf der Bühne Live-Sex gemacht wurde. Mhm. Ne? Das in den 60er, 70er, 80er Jahren, weil das war unvorstellbar. Pornos gab es nicht. Die Vorstellung, dass ARD oder ZDF abends um Mitternacht Pornofilme zeigt, die war einfach illusorisch. Und deshalb durfte man auch nur bis in den 80er Jahren auf St. Pauli Pornofilme gucken. Mhm. Ne? Und der Club de Sart war eben im SM-Bereich so ein Kabarett wie Salambo, Safari, Regina in der großen Freiheit. Da wurde eben Sex auf der Bühne zelebriert. Und damit das kein öffentliches Ereignis ist, bedarf man einer Kabarett-Konzession, sprich Theater. Weil im Theater dürfen sie SS-Uniform tragen, dürfen sie nackt sein, dann ist es Kunst. Und das hat hier also mit Striptease oder Table Dance nichts zu tun, sondern das ist eben Hardcore. Und das ist nach wie vor unter dem Namen Club de Sart, der älteste SM-Club oder der älteste SM-Kabarett Europas. Und den Laden gibt es seit 1971. Und seit ungefähr 10 Jahren läuft unter dem Namen Das Verlies, das ist dieselbe Location. Aber das sind dann Besichtigungstouren, so wie du vorhin in den Genuss kamst. Da kannst du alle sehen, mal anfassen, kannst auch mal in den Käfig reingehen. Und dann sieht man das und das ist immer um 17 Uhr, dauert zur Stunde, anderthalb Stunde, je nachdem. Kostet 42 Euro, muss ja gleich Werbung dafür machen.
Ja, absolut.
Ne? Und das ist hier in der Erichstraße 41 in Hamburg-St. Pauli, pur, parallel zur Herbertstraße.
Also 42 Euro kostet es, wenn man sich das angucken will. Wenn man sich allerdings da irgendwo in so ein Gerät einspannen lassen möchte, ist man
mit ein paar, über dieses Preisgefüge möchte ich hier nicht sprechen.
Ist man mit ein bisschen mehr dabei. Mir ist ja nichts Menschliches fremd und ich finde, jeder sollte das so handhaben, wie ihn das glücklich macht.
So soll das sein.
So soll das sein, aber ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Vor allen Dingen der ganz untere klinische Bereich hat mich, sagen wir mal, es könnte sein, dass ich vielleicht heute Nacht nochmal beim Einschlafen dran denke. Ich bin auch nicht schockiert, ich bin nur schwer beeindruckt.
Das ist in der Sache, weil das ja von draußen denken die Leute auch. Das sieht ja doof aus, nix. Und keine Ahnung, dass hier 300 Quadratmeter sind. Eine Location im Stile des 18. Jahrhunderts. Mhm. Und du hast es selber gesehen, es ist wirklich alles handgefertigt. Von den Prangern, von den Handschellen, von den Käfigen, von den Streckbänken. Alles ist da.
Von IKEA gibt es hier nichts.
Nee, von IKEA wirklich.
Weniger, nein.
Deswegen, wir haben natürlich, es gibt ja auch Leute, die können auch so die einzelnen Verliese anmieten, also Pärchen, zu zweit, zu dritt, zu viert, weil bei den heutigen IKEA-Betten, da ist ja nicht mal mehr ein Pfeiler, wo du jemanden festmachen kannst. Ne?
Lass es mich so sagen, Alter, wenn ich da nicht so ganz falsch liege, die Liebe hat ja ganz verschiedene Schattierungen. Wer hier reinkommt, in diesem mittlerweile weltbekannten Club des Hart, der erwartet kein Kuscheln, der erwartet Schmerzen.
So sieht das aus. Dafür zahlen die Leute ja. Und es gibt ja genug Swingerclubs, aber da zählen wir natürlich dazu. Bei uns hat es eine klare Disziplin. Das ist eben so. Und das ist halt so SM. Und für mich ist ja alles normal. Ne? Also es gibt Dinge, die mag ich nicht. Es gibt Dinge, die mag ich. Aber jeder hat sein Recht auf das eigene, was er will. Und da sind wir ganz locker. Es gibt hier nur, was den SM anbetrifft, gibt es ein paar klare Regeln. Nummer eins ist Diskretion. Egal, was hier geschieht, es geht nicht nach draußen. Nummer zwei, es wird nichts mit Jugendlichen gemacht. Das heißt, wer 17 Jahre ist und 364 Tage, muss noch 24 Stunden warten. Und es wird nichts mit Tieren gemacht und nichts mit Drogen. Das heißt, die Mitarbeiterinnen dürfen privat keine Drogen konsumieren und Gäste hier drin nicht. Wir sind ja nicht weltfremd, das ist nicht unüblich, aber ist eben hier nicht. So. Und ansonsten gibt es eigentlich keine Tabus, mit Ausnahme jetzt von Langzeitlösung oder Langzeitverstümmelung. Ne? So Finger amputieren und so kannst du auch nur 10-mal machen, da kommt keiner mehr wieder. Ne?
Er denkt nachhaltig, das finde ich gut. Was tut am meisten weh?
Das weiß ich nicht, weil ich zähle ja nicht zu den Masochisten. Also ich bin nicht derjenige, der sich Schmerzen zufügen lässt. Ja? Ich füge auch keine Schmerzen oder ungern, sondern nur auf besonderen Wunsch, weil man erfüllt ja eine Lady auch mal den einen oder anderen Wunsch, ne?
Ja.
Und dann macht man das. Aber das ist unterschiedlich. Aber die Leute empfinden das, glaube ich, gar nicht mal als Schmerz, sondern als Lust.
Mhm.
Ne? Das ist ja das Unterschied. Wenn man überlegt, 42 Kilometer Marathon, das ist ja auch noch nicht das Gelbe vom Ei.
Mhm.
Das mache ich mit dem Auto, fahre ich das viel schneller. Aber es gibt Leute, die laufen das zu Fuß. Ne?
Ja.
Und es kommen dann angehechelt und können gar nicht mehr stehen. Oder wenn man so an Reinhold Messner denkt, ja, der ist stolz darauf und erzählt in jeder Talkshow, dass ihm nach und nach alle Zehen abgefroren sind. Ja, das finde ich aber auch krank. Ne?
Ja.
So, und wenn sich dann jemand hier ein bisschen peitschen lässt oder naden lässt und so, das ist der eine so oder andere so. Ne?
Habt ihr Pflaster?
Es gibt Verbandszeug für die Leute, die es brauchen. Aber nicht das aus Versehen, sondern das gehört dann dazu.
Okay.
Aber das sind so Details, die, glaube ich, interessieren die Leute gar nicht so sehr hier.
Doch, ich glaube doch, weil vor einem halben Jahr, als Karl-Heinz mich hier auch zum ersten Mal allerdings exklusiv rumgeführt hat, es gibt hier auch einen Raum und den hast du wahrscheinlich auch gesehen und da kann die Fantasie ruhig mal ein bisschen anfangen zu kurbeln, der ist gefliest und auch ein Wasserschlauch. Und nun kann man natürlich darüber denken, hallo,
ja.
Da kann vielleicht irgendwie aus menschlicher Lust irgendwas abgesondert werden, was nachher weggespritzt wird. Hallo,
ja. Also, aber
Kalle, es ist so.
Aber Kalle hat mir schon gesagt, da ist auch medizinisches Personal dann.
Jo.
So. Deshalb.
Das finde ich übrigens geil.
Nicht jede Domina kann alles und nicht jede Domina macht alles. Ne? Man muss das immer wissen und die Leute haben ja individuelle Wünsche. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt aus dem Oberammergau oder aus Allgäu und sagt, oben mit der Zensi, die Mark vom Bauern, das ist die härteste im Dorf. Jetzt kommt er jetzt nach Hamburg und dann sieht er, dass es doch härter geht.
Mhm.
Da muss man das sehen. Und es gibt ja auch so gewisse Codeworte, ne, um zu sagen, also Stopp ist natürlich doof, wenn sie gerade geknebelt sind und haben das Codewort Maschenbrauzahn. Ne? Das sollte man tunlichst unterlassen. Ne?
Oh mein Gott.
Ja, es ist so.
Ja, natürlich.
Steffi, du warst
da muss man so viel darüber nachdenken, da muss man vorher sich so gut vorbereiten.
Du warst eben ganz kurz im Käfig drin, im Eingangsbereich hier und Karl-Heinz hat weil er ein galanter Herr ist.
Hat er mich wieder rausgelassen.
Die Tür geöffnet und da wurdest du kurz an den Handgelenken gefesselt und an den Füßen und so weiter. Und da habe ich dich beobachtet, da dachte ich auch,
Die Augen leuchteten. Ja, hier kann man sich gehen lassen, hier ist alles dezent.
Ja, genau, und das Gefühl hatte ich nicht, dass ich mich gehen lassen kann. Genau das Gefühl hatte ich nicht.
Ja, nein, das nicht bei mir, aber bei Ihrem Partner. Sie müssen das ja nicht mit mir machen, ich bin nicht dafür zuständig.
Ja,
so. Aber wir machen natürlich auch, um das mal zu sagen, in dieser Location, das ist Club des Art, ist SM, aber überwiegend wird das ja genutzt mittlerweile als das Verlies unter dem Sammelbegriff World of St. Pauli, werden hier Events stattgefunden. Ne? Wir machen ja, da hatte ich ja die Freude gehabt, vor 4, 5 Monaten Carlo als Gast zu haben in einer Talkshow, wo es über Fußball ging und die wir hier machen. Wir haben auch Events, wo Firmen hier feiern. Also wir hatten zum Beispiel hier letztes Jahr im September, wo Tim Melzer mit der Bullerei seinem Restaurant alle 70 Mitarbeitern vom Tellerwäscher bis zur Buchhalterin hier abgefeiert haben, was nichts mit SM zu tun hatte, sondern nur die Location, weil sie halt so individuell ist.
Es ist ja auch eine tolle Location. Ja.
Wir haben auch Aftershow-Partys hier mit Scorpions, Goldverleihung mit ZZ Top. Und also hier tobt schon das Leben. Ich habe hier zum Beispiel, klingt jetzt doof, aber ich habe das Promi-Dinner hier gemacht. Ne? Und dann waren natürlich die Gäste etwas überrascht. Aber in den Käfigen waren dann zwei Mädchen, zwei Jungs. Die waren dann und die konnten sich, die anderen Gäste konnten sich aussuchen, von wem sie dann bedient werden durften.
Ja, aber ansonsten hast du, also du hast jetzt nicht gekocht. Ich
koche doch nicht. Also das wird ja dieses Bild kriegt keiner mehr aus dem Schädel, wenn ich da mit einer Schürze am Herd stehe. Das heißt ja auch das perfekte Promi-Dinner und nicht der perfekte Promi-Koch.
Nee.
So. Und ich habe das perfekte Promi-Dinner zelebriert und einen spitzen Koch gehabt, der das alles zubereitet hat. Und da muss ich ja nicht ins Handwerk pfuschen. Das macht man nicht.
Contenance ist das, was dir immer wichtig ist, ne?
Man darf nie im Leben die Contenance verlieren, egal was passiert.
Ja, was ist das?
Wirst du einmal angeschossen, einmal tief Luft holen, das Projektil wieder ausspucken.
Es gibt das legendäre Foto und das geht keinem, der Hamburg, den Kiez liebt und Carla Schwensen. Kalle ist angeschossen worden am Mittelweg vor 1000 Jahren und ist auf der Bahre angeschossen mit der Pistole, mit dem Victory-Zeichen rausgetragen worden. Mehr geht doch gar nicht. Mehr geht ja, da nicht, weil...
Man
weil
geht nicht ohne unbekleidet auf die Straße und da ich eine Brille trage, dann ist doch normal.
Ich habe gehört, dass du sogar mit Brille auf dem Foto deines Personalausweises bist.
Ja, was soll ich machen?
Tja.
Kommst du damit über die Grenze?
Ich reise überall wunderbar, alles. Ja? Keine Schwierigkeiten.
Wenn ich darf, würde ich ganz gerne mal bei einer Person von Kalle Schwensen ein bisschen hängen bleiben. Ich erinnere, Karl-Heinz, du weißt es auch, wir hatten hier auf dem Kiez den Leiter der Davidwache, Ludwig Rieland, für dich wahrscheinlich neu, der wurde genannt der General von St. Pauli. Und der hat etwas über Schwensen gesagt, das fand ich aus der Sicht des Polizisten so geil. Schwensen ist leider zu schnell für uns. Ist das jetzt für dich ein Kompliment, Karl?
Das heißt zu schnell, ich muss ja gar nicht schnell sein, weil ich mache ja nichts Illegales. Na, dann können Sie auch bequem über die Straße gehen. Wenn man ein gutes Gewissen hat, dann ist alles okay. Und das ist immer eine Auffassungssache. Ne? Was darf man, was darf man nicht? St. Pauli hat so seine eigenen Regeln, das finde ich auch gut so.
Woher kommt dann aber der Respekt, Alter, den viele vor dir haben?
Naja, das ist ja so, ich sage, sage ich meine Meinung, zweitens bin ich ein netter Mensch, aber wenn man mir auf die Füße tritt, dann trete ich natürlich richtig zurück.
So.
Das ist ja normal. Und wenn du keinen Respekt hast, dann kannst du natürlich auf St. Pauli nicht lange überleben. Dann bist du Mitläufer, dann bist du irgendjemand, das kannst du als ohne jetzt jemanden zu...
nahe zu
treten, denn hier, aber so als Türsteher oder wie auch immer, das ist das eine. Aber wenn du wirklich Respekt genießen willst, dann musst du halt irgendwas im Leben geleistet haben. Und jeder muss wissen, denn hier, mit dem kann man das nicht machen. Ja. Und das war bei mir immer so der Fall gewesen. Und deswegen ist es so ganz normal, aber für mich ist es auch nichts Besonderes, sondern das ist halt so mein Leben. Ich habe letztes Mal nachgerechnet, ich bin 49 Jahre auf St. Pauli. Seit 71, man muss sich das mal vorstellen, das ist ein halbes Jahrhundert fast.
Ja. Bist du gefährlich, Karl-Heinz?
Ich bin nämlich gefährlich. Alle Frauen, die mich lieben, mich.
Das fand ich eigentlich eine ganz gute Frage, Karl.
Das ist so geil.
Genau das Gleiche.
Es ist so geil.
Wenn du eine Pistole nimmst, die da irgendwo liegt, die ist nicht gefährlich. Gefährlich ist nur, wenn du sie dir an die Schläfe hältst und dich an den Abzug ziehst. Ne? Oder wenn du russische Roulette mit einer Automatik spielst, das ist auch doof.
Vielleicht meinst du eher, kannst du jemanden gefährlich werden, der mit deinem Abzug spielt?
Na, ich werde jetzt nicht der Staatsanwaltschaft in die Hände arbeiten. Ja?
Wunderbarer Satz.
Ja, es ist wunderbar, das ist das Geile daran.
Hat sich das verändert, das Leben, wenn du schon sagst, du bist seit 1971 auf dem Kiez. Wie hat sich der Kiez verändert?
Der Kiez ändert sich ständig und das ist auch gut so. Weil in den 50er Jahren, also ich hatte ja 11 Jahre lang Top Ten Club auf der Riva, was jetzt das Mundu ist. Und das war bis 1960, war das Hypodrom. Da sagt der Sohn, Peter Eckhorn, hat daraus eine Diskothek gemacht, Top Ten Club. Dort spielten die Beatles, dort spielte Elton John. Irgendwann hatte man keinen Bock mehr auf Live-Musik gehabt. Dann kam ich und habe da Videowände rein installiert. Und dann wurde die Videos von MTV, die habe ich in den USA aufnehmen lassen von einer Freundin und hier abspielen lassen, weil es das Anfang der 80er Jahre noch nicht gab hier, MTV. So, und die Leute haben das aufgenommen. Dann kamen wieder andere Leute, dann kam die Technobewegung. Das heißt, der Kiez ist der Puls der Unterhaltungsindustrie. Es waren früher, wie gesagt, diese Live-Shows, Safari, Salambo, Kolibri. Und das war weltweit einzigartig. Die Leute kamen hierher und konnten das gar nicht fassen, was da los war. Das ist die ganzen Amerikaner, die großen Rockstars, diese großen Manager, die sind hier reingegangen wie, nach St. Pauli wie Kinder, die einen Christbaum sehen. Ich will ein kleines Beispiel erzählen. 94 oder 95 war Sinéad O'Connor in Hamburg. Sinéad O'Connor, die hatte Anfang der 90er Jahre einen großen Eklat in den USA. Die hat Nothing Compared to You gesungen von Prince. Und sie ist eine Irin und hat in einer amerikanischen Talkshow gegen die Verhütungspolitik der katholischen Kirche demonstriert und hat ein Bild vom Papst zerrissen. Damit war sie in den USA tot, aber richtig tot. Selbst bei dem 30-jährigen Jubiläum bei Bob Dylan in den Madison Square Garden wurde sie so ausgebuht, dass sie nicht mal zum Singen kam, sondern sie, der Host, also der Gastgeber Kris Kristofferson, sie von der Bühne führen musste. Die hatte dann einen Manager gefunden, Ex-Manager von Michael Jackson, der war leicht übergewichtig, also vergleichbar wie mit unserem netten Kalmund. Und die kam nach dem Konzert zu mir ins Top Ten. Damals. War auf dem Dienstag oder auf dem Mittwoch. Es war nicht viel los. Sie hatte eine Freundin dabei gehabt, hatte so ihre bisexuelle Phase. Und sagen, Kalle, was können wir denn machen jetzt? Das war abends um 12:30. Und sagt, wir müssen ins Salambo gehen. Das ist etwas Einzigartiges. Sind wir in Salambo? Die Show lief schon. Und nach 4 Minuten, Sinéad O'Connor und ihre Freundin fanden das natürlich lustig. Nach 4 Minuten war der Manager ein erfahrener Musikmagnat gewesen. Also wie gesagt, Michael Jackson und all diese Leute gemanagt gehabt. Der war wie schweißgebadet, nicht schweißgebadet, sondern wie wenn er aus den Tiefen des Ozeans auftaucht, glitschenass in hier und sagt immer nur, let's go, let's go, let's go. Ich konnte ihm nicht glaubhaft machen, dass das alles legal ist. Er dachte, jeden Augenblick kommt die Polizei, Razzia und die ganze Karriere von Sinéad O'Connor ist wieder im Arsch. Das heißt, so attraktiv waren wir hier mit St. Pauli. Das war weltweit einzigartig. Ja, und auch die ganzen großen Rockstars, die flippten alle aus und fanden, ich habe hier, wie gesagt, verschiedene Events gehabt und so, die auch bei mir so kamen, Richie Sambora und alles. Also das ist eben St. Pauli, ist was Einzigartiges, aber es wechselt natürlich. St. Pauli ist halt innovativ und auch jetzt, wir haben eine beschissene Zeit. Seit 15. März ist alles tot. Auch hier Kneipen, die teilweise aufhaben dürften, machen nicht auf, weil es sich nicht rechnet. Aber ich sage euch, St. Pauli wird auch nach dieser Krise wie Phönix aus der Asche emporsteigen und wir werden wieder alles überstrahlen, weil so wie die Wall Street das Letzte ist, was jemals kommunistisch werden wird, so wird St. Pauli das Letzte sein, wo kein Entertainment stattfindet.
Auseinandersetzung bist du ja nie so aus dem Weg gegangen. Ich wollte mal von dir wissen, so ähnlich wie die Frage, bist du gefährlich, ist meine Frage, wie fühlt sich das an, was muss das für ein Schmerz sein, wenn man richtig niedergeschlagen wird oder angeschossen wird?
Also niedergeschlagen kann ich ja nicht beurteilen, weil ich bin immer derjenige, der das macht, weil ich habe ja keine Lust, niedergeschlagen zu werden. Aber wenn man angeschossen wird, wenn man angeschossen wird und das nicht vermeiden kann, dann hier den Treffer einzustecken, dann muss man tief Luft holen, versuchen, das Projektil auszuspucken und ansonsten einfach denken. Weil irgendwo nach 3-4 Minuten, meine ich jetzt im Ernst, nach 3-4 Minuten setzt dann der Schmerz ein. Okay. Am Anfang hat man erstmal, man weiß, man ist getroffen, man überlegt, was muss ich machen, damit ich jetzt nicht sterbe oder damit ich nichts falsche Bewegungen mache, damit das Projektil jetzt nicht irgendwie was Falsches macht, was nicht macht. Also ruhig bleiben und dann denken. Das ist so zum Beispiel, das ist einfach, das meine ich jetzt wirklich, an irgendetwas denken. Wenn Sie zum Beispiel ein kleines Haushaltsrezept, wenn Sie jemals Kopfschmerzen haben oder Zahnschmerzen, sofort Sex machen. Okay. Weil diese Eindrücke, meine ich im Ernst, ja, weil diese Eindrücke, der Sex ist größer, intensiver als der Schmerz.
Jo, ich nicke.
Das meine ich so. Nur als ich da lag und angeschossen war, hatte ich natürlich keine Lust, an Sex zu denken. Ne? So, dann muss man sich andere Gedanken machen und so.
Das war ja auch öffentlich und beim Frühstück. Ne?
Ja, so. Ja.
Wie hältst du dich fit, Alter?
Also das ist komischerweise, ich habe jetzt, das klingt jetzt auch wieder etwas merkwürdig, aber ich habe seit Februar 1972, da wurde ich das erste Mal abgestochen und nicht mehr trainiert.
Du warst damals noch Boxer, okay, ne?
Ja, ich hatte geboxt, Amateur. Mhm. Mein Ziel war die Olympiade zu Hause in Deutschland und hatte dann als Kellner in der Kneipe, wurde ich dann abgestochen. Und danach war die Karriere als Boxer, also jetzt für die Olympiade jedenfalls weg, weil ich konnte mich nicht mehr qualifizieren, ich war ja im Krankenhaus und so. Und da habe ich gesagt, okay, vorbei und habe dann den anderen Weg eingeschlagen und bin auch nicht sauer darüber. Und,
aber wenn eins, wenn ich mal sagen darf, Alter, du hast eine astreine Figur, Alter.
Ich bin ja, also muss man so sagen, ich lebe jetzt nicht gesund, aber ich lebe nicht ungesund. Das heißt, ich habe noch nie, man glaubt es doch, wer mich kennt, weiß, ich habe noch nie in meinem Leben eine Droge genommen, noch nicht mal einen Zug von einer Haschisch-Zigarette. Ganz einfach, weil damals so, als ich 16 war, wo man dann mit in Berührung kommt, wollte ich ja unbedingt Boxen werden, Boxer. Ja. Ne? Und habe dann trainiert und zu meiner Zeit war das noch so, Sportler generell rauchen und trinken nicht. So, ich habe auch spät erst angefangen, Alkohol zu trinken, dann zum Essen gehen eigentlich Wein. Und seit 89 trinke ich überhaupt kein Alkohol. Und rauchen habe ich schon 86 aufgehört. Ich esse sehr gerne, ich esse auch sehr viel, auch Torten und alles, aber ich esse kein Fastfood. Also ich esse kein, nicht bei McDonald's oder bei Burger King. Ich gehe lieber ins Vierjahreszeiten oder zu Hänsel und Hänsel oder zu Fischereihafen-Restaurant.
Corona ist bei uns, deswegen, Steffi, ist dir der Händedruck von Karl-Heinz Schwensen
Sie kriegt ja mal einen Handkurs, Ladies, bekommen Handkurs. Heute hat sie es ja nicht gemacht, wegen Corona.
Das habe ich dir vergessen. Schwensen ist dafür bekannt, jetzt ohne Flachs, du hättest einen ganz vollendeten Handkurs bekommen.
Ja, so gehört es.
Das sind auch die Mädels. Das war ja bei meiner Frau. Meine Frau hat ihn vor 6, 7 Jahren kennengelernt und sagt nur, da hat sie so unfassbar viel von dem Tier Kalle Schwensen gehört. Da kommt hier einer entgegen mit einer solchen formvollendeten Höflichkeit. Und das ist nicht gespielt, das macht er.
Also Höflichkeit hat ja nichts mit zu tun, wie man jemand ist, der ein Böses will. Da muss man ja, aber ansonsten ist nicht Höflichkeit das Normalste der Welt. Ich helfe einer Dame durch ihren Mantel, ich helfe ihr den Stuhl hin und so. Wie gesagt, ich habe natürlich auch eine klare Linie. Ne? Ich habe ganz Frauen sind da, um mich anzutören. Dafür werden sie von mir auf Händen getragen. Benehmen sie sich wie ein Mann, lasse ich sie fallen, weil ich eben nicht schwul bin.
Oh, jetzt muss man nochmal überlegen, wie ich mich hingesetzt habe. Ich sitze hier so breitbeinig, aber es liegt an meinem...
Bitte?
Nichts, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, wie ich mich gerade hingesetzt habe, nämlich wie ein Mann. Manspreading.
Nee, das macht gar nichts. Ja. Nein, aber ich rede davon, wenn jetzt Frauen dann aufsässig werden. Das meine ich. Also alles Ding, weil ich gehe auch nicht zu meiner Frau, während der Ari sagt, kannst du mir helfen, da unten stehen 10 Leute, sondern ich helfe umgekehrt meiner Frau, aber dafür ist sie dann auch die Chefin, uneingeschränkte Chefin in der Küche.
Du bist, hast ein ganz klassisches Rollenbild. Und ja, damit, unbedingt. Ja, das hältst du auch
kein Hehl daraus.
Und du sagst, ja, er ist ein Mann der Prinzipien, keine Frau unter 25?
Ja, weil ich bin ja jetzt schon 66 und da komme ich mir vor wie ein Pädophiler.
Ja,
wenn ich jetzt mit einer 25-Jährigen anfange, das geht ja so, will ich auch sagen, warum? Ganz einfache Sache, das geht los beim Sex.
Ja.
Ja. Mädels, die erstmal mit 15, 16 Sex machen, sagen, okay, das machen wir das nicht. Mit 19 sagen, das machen wir aber das nicht. Mit 25 auch, aber noch nicht ausgereift alles. Und ich, für mich ist Sex eine wichtige Sache und das gehört dazu. Wir haben ja früher, ich bin ja 68er Generation, also das heißt, da wo unsere Teenager waren, ne? 68 heißt, da waren wir so 15, 16. Und früher, da gab es auch noch kein AIDS, da, wenn da die Diskothek voll war auf der Tanzfläche, da sind wir gar nicht mehr zur Toilette gegangen, weil wir gar nicht mehr geil waren, wenn wir ankamen. Dann haben wir am Dresden losgemacht, das war eben so. Ja? Und ja, das ist eben so.
Das haben mir meine Eltern nie erzählt.
Ja, das erzählen sie die Kinder nicht und so. Ne? Ich habe es meiner Tochter auch nicht erzählt. Ne?
Ich bin die ganze Zeit am Nicken.
Sie hat es dann von anderen Seiten erfahren. Ich weiß zum Beispiel, als das Plaza Hotel aufgemacht hat, das, am Dammtor.
Das jetzt das Radisson ist.
Radisson, das wächst ja ständig den Namen und so. So, das war damals das höchste Hotel mit dem höchsten Fahrstuhl. Oh. Da sind wir reingegangen, sind in den Fahrstuhl und haben den Fahrstuhl losgemacht, immer in der Hoffnung, dass jemand kommt und völlig schockiert ist. Ne? Und wir sind immer rauf und runter gefahren. Das war halt so, das macht man halt so, wenn man 17, 18 Jahre ist. Naja, jedenfalls, Nummer eins ist diese Geschichte hier, dass ich mit jemandem Sex machen musste, hier, so wie ich das locker finde. Zweitens ist hier, junge Leute haben, und das ist das Recht der jungen Leute, wenn die in die Diskothek gehen, stürzen die auf die Tanzfläche, bis das Licht angeht. Wenn sie ins Restaurant gehen, dann nur, um satt zu werden. Das ist völlig legitim. Wenn ich in die Diskothek gehe, dann will ich sehen, dass die anderen tanzen, will mich mit Leuten vielleicht unterhalten, aber schwinge selber nicht mehr das Tanzbein. Ins Restaurant gehe ich mich, um mit Leuten zu unterhalten über Gott und die Welt. So, das ist nicht interessant für junge Leute. So, also müssen die mit ihresgleichen auskommen. Aber der allerwichtigste Grund ist die Musik. Wenn ich von hier nach Berlin mit jemandem im Auto fahre oder von hier nach Sylt, dann muss ich mich im Auto auf einen Sender einigen.
Ja.
So. Und es ist ich habe einfach keine Lust, Hip-Hop oder House zu hören. Und die haben keine Lust, Frank Sinatra und Elvis zu hören oder Jimi Hendrix. Wenn du 25, 26, 30 bist, dann hörst du plötzlich auch mal Schlager und bekennst dich auch dazu.
Wie alt sind denn dann Frauen, die dich interessieren?
Ab 25. Ne? So einfach ist das. Ne? Lange die können auch älter sein, also das spielt keine Rolle.
To make
ne?
a long
nur wenn es geht, nicht älter als ich, das wäre dann doch schon ein bisschen
To
Quatsch,
make
ne?
a long story short. Ja, ne? älter als du, 66. Sag mal, gibt es denn also einen Punkt, wo du feststellst, oh, da fühle ich mich alt? Gibt es irgendwas, wo das
eigentlich nicht, mehr? weil wenn man, glaube ich, wenn man sich alt fühlen würde, würde man ja das nicht machen. Weil das also, wenn ich sage, ich kann was nicht will, dann mache ich es einfach nicht. Ne? Also ich habe noch nie in meinem Leben gesagt, ich möchte mal wieder 20 oder 24 sein, weil da würde mir auch grausam viel fehlen. Mhm. Ich würde vielleicht das eine oder andere anders machen, ja? Ich habe harte Zeiten erlebt, aber ich habe auch extrem unglaublich schöne Zeiten erlebt, habe Dinge erlebt, wo andere dann hier 6 Leben haben müssen und 7 Leben und das nicht ansatzweise erleben, was ich dann hier schon in den ersten Quartal, die ersten 25 Jahren erlebt habe. Von den zweiten wollen wir gar nicht erst reden. Das war ja schon schockierend.
Ich muss noch mal ganz kurz fragen dürfen, Karl-Heinz, hier im Club des Saat ist, wie gesagt, das Eldorado für all die, die ihre persönliche Grenze suchen. Hast du alles gesehen, was es gibt?
Oh ja.
Nee, ich habe noch nicht alles gesehen. Deswegen ist ja mein Ziel, das meine ich auch wieder ganz ernst, auch wenn die Leute denken, das geht nicht, aber ich sage, mein Ziel ist 300 Jahre. Ich feiere nur noch Doppel-Null Geburtstag, 100., 200., 300. Und es gibt so viel zu sehen auf der Welt, das kann ich nicht in 70, 80, 90 oder 100 Jahren schaffen. Also muss ich ja weich sein, jetzt zu sterben. Nee, da habe ich keine Zeit für so einen Quatsch. Also unbedingt. Das ist nichts für mich.
Ich habe so ein schönes Zitat zum Tempolimit von dir gelesen. Das hast du dir selber auf deiner Seite hochgeladen.
Was war das?
Wo Steffen Halaschka dich fragt, was du vom Tempolimit 130 hältst.
Ach so, ja, in der Stadt auf jeden Fall.
Ja. Das kannte ich nur nicht.
Ja, aber das meine ich. Also in der Stadt sollte man sich schon hier an das Limit halten. Ne?
Hast du jemanden, den du sehr verehrst, wo du sagst, den finde ich einfach richtig super?
Also verehrt habe ich mhm. meinen Großvater und meinen Vater, mhm. meine Mutter geliebt. Und wen ich sehr geschätzt habe, was für mich Idole waren, gab es auch nur 2, Elvis Presley, Muhammad Ali.
Du musst gar nicht lange überlegen.
Nee, weil es gab ja nur dieses. Mhm. So, und alles andere mache ich ja selber.
Ja, so. Gutes Konzept. Du hast Pläne, was hast du denn vor?
Es ist ständig neue Sachen. Ja, ne? Also ich habe hier, zum Beispiel jetzt während dieser Corona-Zeit, kann man ja nichts machen, weil alles zu. Mhm. Ja? Da habe ich, oder bin ich dazu gekommen, mal so Fernsehen zu gucken oder beziehungsweise Serien, wo man einfach sonst nicht dazukommt. Ne? Also nachts im Internet kann man die ja dann abrufen, dann hier in der Mediathek vom ZDF und ARD. Und habe dann mal diese Sendungen geguckt, so die ja ständig alle laufen. Ne? Also was weiß ich, diese ganzen Soko von den Krimis und so. Und da habe ich festgestellt, dass ja jedes der Kochrezepte über einen krustigen Braten ist ja spannender als diese Serien. Ne? Und da habe ich so ein Konzept für eine richtig Hardcore-Krimiserie geschrieben fürs Fernsehen. Die im Grunde so, wie es das Großstadtrevier ist, nur auf der anderen Seite.
Achso, du meinst aus der Sicht der Kriminellen? Oder?
Ja, kriminell will ich sagen, wenn man so sagen, auf der Seite der Gegenspieler. Ja. Die größten Sachen sind immer die Sachen. Bestes Beispiel, wer war 1928 der Präsident der Vereinigten Staaten?
Weiß ich nicht.
Wer war der Bürgermeister von Chicago?
Willst du denn, soll ich gleich Al Capone sagen?
Siehst du? Das weiß man. Weiß nicht, wer der Präsident war, ja. der Bürgermeister. Aber man weiß, wer Al Capone war. Ja. Und so ist es im Leben immer. Ne? Das ist, was die Leute interessiert. Und da habe ich gesagt, so, jetzt machen wir es. Und habe das geschrieben und werde dann, man muss ja dann auch immer an die richtigen Stellen gehen. Ne? Sondern muss an jemanden gehen, der sagt, okay, wir haben Mut. Wenn du die richtigen Leute hast, die sagen, wir haben Eier in der Hose und wir haben ein Konzept, wir finden das gut und wir ziehen das durch, dann funktioniert alles. Du hast es jahrelang vorgemacht. Du warst ein Vorreiter, was jetzt Radio anbetraf, hier, wo, wie gesagt, alle wirklich stocksteif am Mikrofon sahen, obwohl sie keiner gesehen hat. Aber du wusstest genau, wie sie gekleidet sind und wie sie sind, wie sie sprechen. Und dann kam eben Carlo mit einem Kollegen damals und die haben wirklich das Radio revolutioniert. Das muss man einfach sagen. Das wird dir im Leben nie einer nehmen können. Hier in Deutschland. Das ist Carlo von Tiedemann gewesen.
Also das Konzept steht. Ich bin schon gespannt. Und du hast ja Fernseherfahrung. Also du hast meistens dich selber gespielt.
Ja,
da
braucht man keine Erfahrung. Das ist ja so, wild ist es nicht. Das mache ich also, wenn man überlegt, dass andere Leute das auch können, wäre es ja schlimm, wenn ich das nicht kann.
Ja.
Ne? Also überleg mal, wer heutzutage alles im Fernsehen so Sendezeit bekommt.
Aber sowas von da zum Beispiel war ja ein richtig schöner
Film. Ja, ne? das war so eine Geschichte. Das war zum Beispiel, da riefen die mich an und sagten, ja, da hat jemand ein Buch geschrieben, und sie kommt da drin vor, was ich gar nicht wusste. Hat er tatsächlich gemacht und so. Und dann sagt sie, ja, können Sie die Rolle spielen? Und dann sage ich, ja, schick mal ein Buch. Sag ja. haben sie zusammen, weil es gab ja nicht mal ein richtiges Drehbuch, haben aber so ein Script geschippt und so und sein. Und da sollte dann eben dieser Kalle Schwänz, also ich, da kommen und dann mit irgendwelche Neonazis bei denen einlaufen. Ich sag, du, das ist nicht mein Ding. Ich sag, wenn, mache ich das denn so, wie ich das für richtig halte und mit meinen Leuten, und dann hat ein Neonazi nichts zu suchen. Und dann haben wir das gemacht, haben uns geeinigt, weil ich wollte es überhaupt nicht, ne, weil es ist nicht mein Ding. Und dann haben die immer wieder angerufen und immer wieder, nach 3 Monaten rief dann der Produzent, der war in Urlaub in Portugal, und ich war ein Mensch, Herr Schwänz, könnten Sie uns irgendjemand sagen, der das machen könnte? Ich sag, dann werden Sie mal nicht albern. Wer soll mich denn spielen? Und dann haben wir uns dann auf einen vernünftigen Preis geeinigt, ne? Und dann haben wir das gemacht. War auch sehr locker. Die waren sehr nett, sehr, alles sehr freundlich. Und ich habe nichts weiter gemacht als mich gespielt. Punkt. Und das war so, deswegen war das easy, ne? Und da haben 2 Leute mitgespielt, die ich sehr schätze. Einmal als Schauspielerin Corinna Harfouch, die spielte mit. Und dann der Bela B., der selber auch als Schauspieler ja schon was geleistet hat. Und als Musiker von den Ärzten ist er einfach Augenstück deutsche Kulturgeschichte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich auch mitmachen.
Ist ja auch eine Geschichte, die auf dem Kiez spielt. Kennst du das?
Genau.
Sowas von da? Kennst du? Ach, Carlo, du weißt
es. Ich will vor allen Dingen da mal einhaken, als Hintergrund von Karl-Heinz als Schauspieler. Ich habe irgendwo gelesen, der hatte 0 Lampenfieber.
Ja, weil das hat auch mit dem normalen Leben zu tun. Also ich kenne ja keine Leute, wo ich jetzt sage, Obrigkeiten oder wie auch ob das. Ich behandle wirklich den sogenannten Penner, der auf der Straße sitzt und bettelt, den behandle ich genauso wie den Vorsitzenden der FDP oder einen Richter oder einen Kaufmann oder einen Freund. Ist er glatt, bekommt er einen Mark. Ist er nicht glatt, bekommt er nichts, und der andere bekommt einen Arschtritt. Und dann ist nicht einfach, als das zu machen, was die von dir erwarten. Mhm. Ne? Also man darf nicht wechseln, ich bin kein Schauspieler, dagegen eigentlich, ich habe mich nie so bezeichnet, sondern Schauspieler sind für mich Leute wie Heiner Lauterbach, wie Heinz Hönig, Mario Arthoff, Claude Oliver Rudolph, Ben Becker, Moritz Bleibtreu. Das sind Leute, die spielen jede Rolle so, dass du denkst, sie haben nie was anderes gemacht. Und das sind Leute, und deswegen wäre es vermessen, wenn ich mich jemals als Schauspieler bezeichnen würde. Wenn dann Leute sagen, Kalle war Boxer, weil ich war ja Amateurboxer, aber Leute denken, ich wäre ein Profiboxer. Es gibt den Leuten, die sagen, ich hätte in der Riste trainiert. Ich habe noch nie in der Riste trainiert. Weil, wie gesagt, ich habe mit 19 schon aufgehört, überhaupt Sport zu machen. Ne? Weil ich brauchte auch keinen Sport machen, weil die anderen trainieren und stemmen Eisen und sagen, Mensch, hier 100 Kilo, 200 Kilo. Ich sage, du, ich will die Leute niederhauen und nicht wegtragen. Was soll ich denn machen?
Hast du Verletzungen? Hast du vielleicht bleibende Schäden? Ich habe gerade mitbekommen, du hast dich vom Fahrrad verletzt.
Was heißt bleibende Schäden in Gehirnschäden?
Die Frage ist offen gestellt. Ich meinte eher Knochenbrüche oder Dinge, wo man dir dein Leben
also
ansieht.
Ich habe verschiedene Messer, paar Wunden. Also ich habe letztens irgendwann mal gesehen, so 24, 26 Narben.
Kann man also mit
andere Leute lassen sich tätowieren, Männer haben mal Narben.
Hast du Familie?
Ja.
Und gibt es solche Familienzusammentreffen, so wie zu Ostern oder so, trifft man sich dann?
Ja und nein, aber nicht, weil ich treffe mich also jetzt speziell mit meiner Tochter so oft, also ich treffe mich so oft, dass wir da jetzt nicht auf Weihnachten warten müssen. Und ich habe also, seit meine Tochter erwachsen ist, habe ich auch so, ich habe es noch eine ganze Zeit lang gemacht, ich weiß noch, mit einer Freundin, die fand das ganz traditionell mit Weihnachtsbaum, und da hatte ich damals, auch eine wahnsinnige Geschichte, das ist kein Flachs, das ist, was ich jetzt erzähle, das war, lass mich kurz überlegen, oh Gott, ist das lange her, muss das gewesen sein, so 2003, 2004, da hatte ich damals mit der Freundin, mit der ich zusammen war, und die konnte kochen wie ein Weltmeister und alles, hat sich auch mal gefreut, machte Weihnachten dann immer mit Gänsebraten, zweiten Weihnachtstag gab es dann Pude und solche Geschichten, und sagt sie, jetzt diese Weihnacht wegen Christbaum haben, ne? Ich sage, ja, machen wir. Und naja, normalerweise habe ich einen Christbaum geschmückt, das dauerte so 4-5 Tage.
Ja. Meine ich jetzt wieso? Ernst.
Und saß da jeden Tag 6 Stunden dran.
Wieso?
Nonstop, ja. Nur mit Lametta. Aber jedes Lametta einzeln angewendet. Das fängt von unten, du sitzt da im Schneidersitz, fängst unten an untersten Zweig ganz in am Stamm und arbeitest die Nacht draußen. Dann nimmst du den nächsten hoch. So, das machst du 5-6 Stunden lang, und dann machst du den nächsten Tag weiter und bis du dann oben hinkommst, je nachdem, wie groß er ist. Also wenn du einen hast, so 1,30, brauchst du vielleicht 3 Tage, ist er so 1,60, 1,70 hier, dann sitzt du schon 5 Tage.
Jeder Psychologe hätte seine wahre Freude daran. Kannst du das
machen? Ja, aber ich kann das machen. Also so, und das sieht toll aus. Wenn du dann, wenn ja, ja, wenn
ich bin der größte Lametta-Freund überhaupt.
Ja, also, wenn du diese dann Ding, ja, ich habe ganz früher hatten wir noch Kerzen gemacht, das haben wir nicht mehr, weil das dann immer zu gefährlich wurde. Aber wenn du dann diese Kerzen hast, die dann drin natürlich schon der elektrische Kerzenring, wenn das alles ist, und du hast dieses Ding, das leuchtet, das sieht einfach gigantisch aus. Es sieht einfach gigantisch aus. Und das ist so eine Fummelarbeit, aber das habe ich gerne gemacht. Und da hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr zu gehabt und so. Und dann sagt sie, wenn es dieses Jahr keinen Christbaum gibt, dann gibt es keinen Braten. Ne? So, nur lässt man sich ja ungern drohen. Ne? Und dann hatte ich damals, ich hatte so ein Penthouse in Uhlenhorst gehabt, was genau mit Ausgang auf den Rückausgang vom Hamburger Einkaufszentrum. Und im Hamburger Einkaufszentrum, das war immer tierisch geschmückt. Da waren immer, das ist ja richtig lang, und da waren dann immer so Christbäume, die waren toll geschmückt und so, die hingen dann, hatten ja so toll angepackt und so. Ich sagte, ihr könnt mich jetzt am Arsch, ne? Bin rausgegangen mit meinem Wagen, hatte damals so eine Limousine, vorgefahren zu diesem Ausgang, hab den Liegesitz runtergeklappt, Tür aufgemacht, also so, dass man sie nur öffnen muss, und bin dann ins Einkaufscenter gegangen, und dort standen in dem Hintereingang 3 Riesenbäume, ne? Und wenn die so dastehen in diesen Riesengebäuden, kommen sie dann gar nicht so groß vor. Na, so, wir standen die da, bin ich hin, geguckt, das Ganze, Leute waren natürlich auch und so, aber man muss das immer so machen, das Abgewichste ist immer das Beste, glaube ich mir, das ist immer so. Egal, was du im Leben magst, du musst das durchziehen, kommt keiner drauf, dass es nicht sein soll. So, dann habe ich mir geguckt, wie die vernetzt sind, alles, Stecker rausgezogen, die anderen wieder zusammengesteckt, habe dann diesen großen Baum genommen, reingefasst, der war richtig, also so einen Durchmesser gehabt von, na, schätze ich mal so 1,60, 1,80, reingefasst hat in hier, hochgehoben, es war das Stahl. Das waren Stahlbäume. Also so. Deswegen immer ja, mit die ganzen, deswegen sahen die so perfekt aus. Relativ schwer, und jetzt habe ich das Ding in der Hand. So, jetzt gehe ich raus, und jetzt wie ein Slapstick, das ist dann diese Tür zum Drehen, gehe in die Tür, die Leute gucken, ich gehe in die Tür, komme da gegen die Wand und stehe mittendrin. Und die Drehtür bewegt sich nicht mehr. Ne? Ich dachte, das ist eine peinliche Nummer. Ne? So, dann fiel mir ein, aha, bist wahrscheinlich gegengekommen. Hab dann gewartet, dann bewegt sich ja wieder. Ich raus, hin zum Wagen, mit ausgestreckten Armen, zum Wagen, festgestellt, nie im Leben kommt das Ding da rein. Also passt nicht rein. Jetzt musste ich außen drum gehen, über den Spielplatz, mit diesen ausgestreckten Armen. Was meinst du, was das für ein Gewicht ist hier, wenn du da so 30 Kilo oder 25 Kilo ausgestreckt am Arm hältst du hier und musst du hier jetzt ungefähr, was weiß ich, 300-400 Meter gehen, bis du reinkommst, zu mir in Fahrstuhl. Zum Glück hatte ich so ein Penthouse, wo nach oben mit Schlüssel das ging. So, ich jetzt an. Dann sagt meine Freundin als erstes, hast du deine Brille abgenommen gehabt? Ich sage, warum? Na, das sind ja überall Kameras. In den ganzen, ne? Ich sage, das ist mir scheißegal. Das haben die auch wahrscheinlich aufgenommen. So, jetzt war ich so durchschwitzt gewesen, habe dann festgestellt, dass dieser Baum, der passte gar nicht in meinen Weihnachtsbaumständer. Der war viel zu klein. Das war ein richtiges Ding. Das war so ungefähr Durchmesser von ungefähr 20 Zentimeter oder 15 Zentimeter gehabt. So, jetzt bin ich also los. Jetzt erstmal mich umgezogen. Jetzt wollte ich das Auto holen. Ne? Das war, stand ja noch unverschlossen. Ich bin hier rüber. Ich denke, scheiße, das ist kein Christbaumständer. Bin reingegangen, habe den Pottich geholt, wo der drin stand. Habe den auch geholt und nach Hause gebracht. Ja. Ja, den hatte ich dann jahrelang. Habe ich dann immer in die Garage runtergebracht. Da hatte ich so einen Keller gehabt. Immer fertig geschmückt. War ganz toll.
Das verjährt. Das sind ja dann 17 Jahre. Ja, das ist,
ich habe gesagt, wenn die damals gekommen wären, hätte ich gesagt, ich habe eine Wette gemacht oder wie auch immer. Ja. Ne? Aber das war denen wahrscheinlich zu peinlich. Ne? Weil das war ja, wie gesagt, abends um 7 Uhr, die hatten noch über eine Stunde auf oder kurz vor 7. Und die Leute gucken, aber kam auch keiner auf die Idee, dass es irgendwas Illegales ist. Ne?
Ja, und was du sagst eben, wenn es abgewichst aussieht, dann denkt jeder, das ist völlig normal.
Hast du damit auch Erfahrung?
Ja, da kommt keiner drauf.
Hast du damit auch Erfahrung?
Nein, aber ich habe da doch gewisse Parallelen. Kann ich durchaus. Da kann
aber
ich
das ist im Leben, egal
es
was du machst.
Es muss einfach, wie Karl-Heinz sagt, du musst es machen und völlig natürlich dabei aussehen.
Ja.
Nicht einfach so, den Unsicheren, da baut einer den Baum ab.
Ja, okay. Das macht jeden Tag einer. Ja, aber die wussten ja nicht, dass er für mich ist. Ne?
Ich finde, was mich besonders auch an dieser Geschichte oder jetzt schon ein paar Mal in diesem Gespräch, was mir aufgefallen ist, dass du so ein ganz exakter Mensch bist, was Zahlen und Daten und so anbelangt. Da hast du einen ganz großen, also sagen wir, in deinem Gehirn ist da viel, ja, also
will ich,
viel
das, vorhanden. Will ich ganz sagen, das ist einfach, das kann eigentlich jeder, weil es ist, wir nutzen ja, glaube ich, nur 25-30% und unseres Gehirns. Ne? So, wenn ich jetzt 35% nutze, bin ich ja schon außergewöhnlich. Ne? Mhm. So, und zum Beispiel diese Autisten, ja, die nutzen ja auch nur wenige Prozent. Nur wir benutzen als Beispiel 1 bis 35 und die benutzen dann hier 56 bis 92 und haben ganz andere Sachen. Die blättern das Telefonbuch und dann behält es. Und bei mir ist es auch so, dass wenn ich mir etwas wichtig ist, dann kann ich mich daran erinnern. Auf den Tag, auf die Zahlen, alles genau.
Wenn wir jetzt aber noch 200 Jahre Kalle da haben. Bitte? Wenn wir jetzt noch 250 Jahre Kalle haben. Hast du denn Geld für die Rente zurückgelegt?
Sie glauben nicht im Ernst, dass ich für die Rente spare. Wer soll denn das Geld denn hier? Geld muss da, um ausgegeben zu werden.
Ja, richtig.
Wenn wir das Geld nicht ausgeben, wovon sollen die anderen Leute leben?
Da hast du absolut recht. Aber man hat ja vielleicht einfach mal so ein Polster. Die Leute
das Geld ausgeben.
Oder was im Socken stecken. Oder?
Okay, Geld ist ein Tauschmittel. Das können wir alles immer wieder neu anschaffen. Das ist so.
Du hast so ein Händchen für Merchandise, oder? Es gibt schöne Sachen. Du hast jetzt die Masken neu.
Ach so.
Ist das da? Ist
ja, das war Idee? Einfach so die Idee. Wenn ich jetzt losgehe, ich will ja mich ein bisschen unterscheiden von den restlichen 82 Millionen. Ne? Also kann ich nicht so eine. Außerdem diese ganzen Masken, die das sind, so in Blau, in Weiß, die passen alle nicht zu meinem Teint. Das sieht scheiße aus.
Aber du hast auch T-Shirts zum Beispiel?
Ja, das hat mal Derbe, das ist so eine Hamburger T-Shirt-Firma. Die haben mal angefragt und so eine Kollektion gemacht und das fand ich ganz witzig. Ich sag, warum nicht?
Und du bist ja eigentlich auch schon ein richtiger, also man erkennt dich, niemand würde sagen,
dass... Ja, dann war das doof. Jetzt,
ja, ist schlecht.
Früher musste man sich maskieren. Ja. Ne? Und das ist natürlich, aber bei den Banken gibt es ja auch kein Geld mehr zu holen. Ne? Früher musste man sich maskieren, um in die Bank reinzugehen. Ich müsste heute bräuchte nur die Brille abnehmen.
Ja,
und keiner erkennt mich.
Absolut. Ist da Stärke drauf eigentlich?
Ja, mittlerweile ja. Mit 66 Jahren darf man eine Sehstärke haben.
Carlo.
Es war schön.
Ich finde, ich habe ganz viel, wirklich viel gelernt.
Also mache ich jetzt demnächst hier nochmal meinen Master auf dem Lehrstuhl, hier, um den Leuten was beizubringen.
Warst du eigentlich gut in der Schule?
Ich war nicht schlecht. Also ich habe einen Schnitt gehabt von, glaube ich, 2,3 oder so.
Ja.
Aber was ich nicht mochte, aber das war, weil ich kam mit den Lehrern nicht klar, werde ich nie vergessen, Herr Stern hieß der. Der lief auch immer mit einem weißen Kittel rum als Lehrer. Und der war für Physik und Chemie zuständig. Ne? Und das war so, den mochte ich halt nicht. Und der mochte mich auch nicht. Und das war so ein Einvernehmen. Und deswegen habe ich da auch nichts gelernt. Da habe ich mich also geweigert einfach. Ne?
Hast du eine Ausbildung gemacht danach?
Ja, Feinmechaniker.
Feinmechaniker,
weil ich habe damals gedacht, man läuft nur rum mit einem weißen Kittel und einer Pinzette drauf, ne, im Ding, weil ich wollte mir nie die Hände schmutzig machen. Ne? Und dann musste ich feilen, 3 Monate nur feilen, ne, so ein Werkzeug hatte, da hatte ich richtig Blasen an den Händen, da habe ich gewusst, das ist nichts für mich.
Jetzt habe ich eine Abschlussfrage, bitte. Die muss ich dir einfach stellen, Alter. Wovor hast du Angst?
Ich weiß nicht, also ich gar nicht, ich weiß nicht, weil Angst ist ja etwas, was man nicht haben muss, wenn man halbwegs vernünftig durchs Leben geht, dann geht man Sachen, vor denen man Angst haben sollte, aus dem Weg. Das heißt also, ich würde jetzt nicht beim Formel-1-Rennen über den Hockenheimring laufen. Also brauche ich davor keine Angst haben. Und ansonsten ist es nicht, ich habe, weil sterben will ich nicht, also brauche ich keine Angst vom Sterben haben. Ich muss ja nur Angst haben, wenn ich jetzt etwas mache, wo ich weiß, das geht in Knick. Wenn ich sage, das geht nicht in den Knick, brauche ich auch keine Angst vor haben. Beispiel, wenn ich nonstop den Atlantik überqueren will, was ist das Erste, was du machen musst?
Ins Flugzeug steigen.
Naja, das ist ganz günstig. Aber was musst du dann als Erstes machen, wenn du den Atlantik überqueren willst, nonstop?
Weiß ich nicht.
Du musst als Erstes den Fallschirm wegschmeißen. Schmeißt du ihn nicht weg und du kommst ins Trudeln, springst du sofort ab. Und du weißt nie, ob du ankommst. Hast du keinen Fallschirm, bleibt dir nichts über. Du musst drüber. Und deswegen immer kalkuliertes Risiko. Was macht man alles und so. Und wenn man dann mal, wie gesagt, dann hier getroffen wird oder so, dann ist es eben so. Dann muss man halt die Zähne zusammenbeißen und dann bleibt man wieder gesund.
Ich dachte eher an Angst vorm Zahnarzt oder so.
Aber ja, da bin ich ja, das hatte ich früher. Aber mittlerweile, ich habe einen tollen Zahnarzt, aber mittlerweile ist ja so, ich lasse mir erstmal Zahnfleisch vereisen, gibt es erstmal so ein Spray, das vereist ist, und dann gibt es eine Spritze, die du schon nicht merkst.
Okay.
Mit der Spritze, geil. Ich bin ja nicht doof, dass ich dir das Bohren mehr ertrage. Boah. Also wirklich nicht. Ich muss schon die Zähne zusammengreifen, wenn mir Blut abgenommen wird. Ne? Aber das machen die auch immer so toll, dass du keine Schmerzen hast. Ne? Aber ich bin schmerzempfindlich. Also ich habe überhaupt keinen Bock auf Schmerzen.
Interessant. Ne? Deswegen, interessant, ja.
Ne? Also Schmerzen, das ist nichts für mich. Ne? Jeden das Seine. Habe ich nichts dagegen, ne? Aber ich muss keine Schmerzen haben.
Das ist für mich das beste Wort zum Ende dieses wunderbaren Gesprächs mit Carlo Schwensen. Ich finde das sehr nett, dass du uns eingeladen hast.
Dass ich von euch eingeladen wurde und betrachte es eine außergewöhnliche Ehre von dir, lieber Steffi, und von Carlo dazu eingeladen worden zu sein, weil Carlo ist es klingt jetzt doof, weil er jetzt hier sitzt, aber ich würde es auch sagen, wenn er nicht. Carlo ist wirklich einer meiner Heroes gewesen, was Radio anbetrifft, weil ich habe dich wirklich seit Anfang der 70er, ist auch die Stimme, die hat sich auch nie verändert, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt ja auch wenige Moderatoren, die über 50 Jahre die gleiche Stimmlage haben.
Und du bist, Alter, für mich seit Jahrzehnten ganz schlicht und ergreifend eine Größe.
Ja, obwohl ich nur 1,76 bin.
Schiedegor. Du weißt, wie es meine.
Ja, ja, ja. Ne?
Vielen Dank.
Ciao, Ben.
Ich wollte nie eine Größe. Nein, lass das weg.